Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
12.30 Uhr Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Scharfe Drohung. Das Militärregime in Burma droht den Demonstranten offen mit der Erschießung. Erneute Entführung. In Afghanistan werden 4 IKRK-Mitarbeiter verschleppt. Emotionale Frage. Der Nationalrat diskutiert den Aufbewahrungsort von Armeewaffen und Munition und ist sich alles andere als einig. Viel Lohn- und Sozialdumping. Vor allem auf dem Bau und im Gastgewerbe gibt es oft Verstöße. Junge Handybesitzerinnen und Besitzer. Jede zweite Jugendliche unter 14 hat eins, heißt es in einer Studie. Und in den USA beginnt der umstrittene Klimagipfel. Kritiker befürchten, die USA konkurrenzieren damit die UNO-Klimabemühungen. Im Tagesgespräch Umweltexperte Arne Jungjohann aus Washington über die Absicht, die hinter dem Sonderzüglein der USA stecken könnte. Am Mikrofon Daniel Hubacher und mit den Nachrichten Roger Steinemann.
In der burmesischen Metropole Rangoon droht das Militär der demonstrierenden Bevölkerung offen mit Gewalt. Wie aus Rangoon berichtet wird, sind Lautsprecherwagen durch die Straßen gefahren. Den Demonstrierenden wurde gedroht, sie würden erschossen, wenn sie ihre Proteste nicht abbrechen sollten. Nach Korrespondentenberichten befinden sich Zehntausende auf den Straßen. Während das Militär die Demonstrierenden von einigen Durchgangsstraßen vertreiben konnte, führten diese ihren Protest in den Nebenstraßen fort. Die Konfrontation habe ihren Anfang genommen, als Armeelastwagen mit Truppen zu einer Pagode gefahren seien. Die Protestierenden hätten diese mit Gegenständen beworfen. Die Soldaten hätten daraufhin mit Rauchgranaten reagiert und in die Luft geschossen. Die Demonstrationen richten sich gegen die Militärdiktatur Burmas, die das Land während ihrer 45-jährigen Herrschaft in den Ruin getrieben hat. Im Süden Afghanistans sind Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz IKRK von Unbekannten entführt worden. Dies teilte die Polizei mit. Es handelt sich offenbar um 2 Afghanen und 2 ausländische Mitarbeiter, deren Nationalität nicht bekannt ist. In Genf hieß es beim IKRK, die Mitarbeiter hätten eine vor 2 Monaten entführte deutsche Geisel abholen sollen. Dazu kam es nicht. Auf dem Weg zurück nach Kabul ereignete sich die Geiselnahme. In Deutschland ist im September die Arbeitslosigkeit auf den tiefsten Stand seit 12 Jahren gesunken. 3,5 Millionen Menschen sind aber immer noch ohne Arbeit. Das ist eine Quote von 8,4%. Vor einem Jahr lag diese noch bei über 10%. In den östlichen Bundesländern sind doppelt so viele Menschen arbeitslos als im Westen Deutschlands. Die Personenfreizügigkeit mit der EU soll nicht dazu führen, dass die Lohn- und Arbeitsbedingungen in der Schweiz schlechter werden. Dazu gibt es die flankierenden Maßnahmen, deren Umsetzung in den letzten 1,5 Jahren stärker kontrolliert wurde. Bei diesen Kontrollen wurden in den Branchen mit Gesamtarbeitsvertrag in einem Viertel aller Betriebe Verstöße festgestellt. Urs Siegrist.
Die vielen Verstöße etwa auf dem Bau und im Gastgewerbe erklärt das SECO, das Staatssekretariat für Wirtschaft, damit, dass in diesen Branchen ein allgemeinverbindlich erklärter Gesamtarbeitsvertrag GAF gilt und entsprechend auch schon kleinere Lohnabweichungen einen Verstoß gegen die flankierenden Maßnahmen darstellen. Auch wird in diesen Branchen oft gezielt und aufgrund von Hinweisen kontrolliert. Das erhöht die Trefferquote bei den Kontrollen. Diese liegt bei 24%, während in anderen Branchen nur 8% der kontrollierten Betriebe verzeigt wurden. Insgesamt wurden in den letzten 1,5 Jahren über 30.000 Kontrollen durchgeführt. In den Branchen ohne allgemeinverbindlicher GAF wurden gegen 500 Bußen und fast 90 Sperren verhängt. Und in den GAF-Branchen wurden Konventionalstrafen von über 370.000 Franken ausgesprochen.
Der Nationalrat will die Einsätze der Armee zugunsten von zivilen Behörden stark einschränken. Anstelle von fast 1.100 Soldaten sollen in Zukunft noch 245 Soldaten für derartige Einsätze zur Verfügung stehen. Für den immer wieder kritisierten Schutz von Botschaften sollen noch 125 Soldaten aufgeboten werden. Bisher waren es 800. Auch Einsätze für Sicherheitsaufgaben im zivilen Luftverkehr und für das Grenzwachtkorps werden reduziert. Schweizerinnen und Schweizer bezahlen fürs mobile Telefonieren im Durchschnitt 62 Franken pro Monat. Das zeigt eine Studie im Auftrag des Bundesamts für Kommunikation BAKOM. Männer geben dabei durchschnittlich 13 Franken mehr aus als Frauen. Weit verbreitet sind Mobiltelefone bei der jungen Generation. Jeder zweite Jugendliche bis 14 Jahre besitzt ein Handy. In der Romandie liegt der Anteil sogar noch höher. Über alle Generationen gesehen haben Deutschschweizer und Romans in größerer Zahl ein Handy als Tessiner. Im Unterwallis soll ein Wolf abgeschossen werden, und zwar im Val d'Illier und im Gebiet Sussanf am Fuß des Dent du Midi-Gebirges. Der Wolf hat innerhalb 4 Monaten trotz Schutzmaßnahmen 41 Nutztiere gerissen. Damit sind gemäß Walliser Behörden die Bedingungen für den Abschuss erfüllt. Das schweizerische Wolf-Konzept erlaubt Abschüsse, wenn ein Wolf 35 Nutztiere gerissen hat. Um den Abschuss sollen sich nun kantonale Berufswildhüter kümmern. Da es aber eine 30-tägige Rekursfrist gibt, dürfen sie den Wolf frühestens am 28. Oktober aufs Korn nehmen.
Die Wogen gingen und gehen immer noch hoch, heute im Nationalrat. Man diskutiert, ob die Wehrmänner ihre Armeewaffen und die Munition weiterhin bei sich zu Hause aufbewahren sollen oder müssen. Oder ob diese nicht doch besser ins Zeughaus gehören. Die emotionale Frage führt, so kurz vor den Wahlen, zu einem veritablen rhetorischen Schlagabtausch. Zum Teil sogar unter Parteikollegen. Aus dem Bundeshaus Nathalie Christen.
Gehören Waffen und Munition nicht mehr nach Hause, um so Familiendramen verhindern zu helfen? Oder nützt dies nichts, schwächt aber letztlich die Wehrbereitschaft der Schweizer Miliz? Entlang dieser Grundsatzfragen gehen die Wogen zurzeit hoch im Parlament. So kurz vor den Wahlen drängt es fast alle ans Rednerpult. Und die 17.400 Unterschriften, welche die Frauenzeitschrift Annabelle gesammelt hat, um Armeewaffen aus den Haushalten zu verbannen, haben Eindruck gemacht. Zu großen, schimpfte SVP-Nationalrat Roland Burre.
Man kommt dem Druck der neuen militärischen Fachzeitschrift Annabelle entgegen, dem Druck der Straße.
Den Wehrleuten Waffen und Munition nicht ins Privatleben mitzugeben, hätte aber unzumutbare Konsequenzen für die Soldaten, weil diese im Ernstfall dann noch nach Gewehr und Munition rennen müssten, warnte nicht nur SVP-Kollege Ulrich Schlür, auch FDP-Mann Walter Müller betonte.
Mit diesem System dokumentieren wir nach außen auch unsere permanente Wehrbereitschaft und der absolute Wille, Land und Volk jederzeit Sicherheit zu gewähren.
Eine überholte Argumentation aus früheren Zeiten, als es noch galt, Überraschungsangriffe abzuwehren, winkte EVP-Nationalrat Urdi Eschbacher ab.
Heute ist die Situation aber völlig anders. Überfälle in dieser Art sind ausgeschlossen, können wir vergessen.
Doch die sofortige Wehrbereitschaft ist nicht das einzige Argument jener, welche Waffe und Munition zu Hause lassen wollen. Wichtig sei auch, dass die Armeeangehörigen ihre persönliche Waffe gut kennen. Sollten sie in jedem Dienst eine andere bekommen, bräuchte dies Zeit, ärgerte sich SVP-Mann Schlür.
Es würde bedeuten, dass man in einem Wiederholungskurs 1 bis 2 Tage bräuchte, bis die Waffe eingeschossen ist, bis sie eingeübt wird.
Ach was, winkte SP-Nationalrat Boris Banger ab.
Glaube ich auch nicht, dass moderne Sturmgewehr wie eine Stradivari ist, wo jeder Schütze, jede Schützin immer auf demselben Gewehr schießen muss. Es handelt sich ja nicht mehr um Vorderlader wieder aus den Zeiten von Winnetou.
Linke gegen Waffe und Munition zu Hause, SVP und FDP in der Gegenposition, hier waren die Haltungen klar. Schon schwieriger war es, die Position der CVP herauszuhören. Da war einerseits CVP-Frauenpräsidentin Ida Glanzmann.
Für mich gibt es keinen Grund, wieso Armeeangehörige ihre Waffe zu Hause lagern müssen. Jede Bedrohung und jede Straftat und jeder Mord oder Suizid ist einer zu viel.
Kaum hatte sie es gesagt, trat CVP-Parteikollege Jakob Büchler ans Rednerpult.
Nicht die Sportgeräte oder die Ordnanzwaffen sind gefährlich, sondern der Mensch, der nicht weiß, wie man damit umgeht.
Die Waffe aus dem Haushalt verbannen zu wollen, sei deshalb nur eines.
Es ist eine Zwängerei.
Worauf nochmals eine CVP-Frau antrat. Chiara Simoneschi konterte.
Und auch eine Zwängerei, assolutamente, ma è un nostro dovere, credo, di manifestare qui la differenza anche tra donne e uomini in una di queste cose così importanti.
Keine Zwängerei, sei es, so die Tessinerin zu ihrem Parteikollegen, sondern eine unterschiedliche Haltung von Mann und Frau in einer wichtigen Frage, einer Frage, in der es darum gehe, Leben zu erhalten und die Familie zu schützen. Nun hat der Nationalrat in diesen Minuten entschieden. Und er hat so entschieden. Die Munition soll ins Zeughaus. Das hat er mit 100-72 Stimmen entschieden. Und die Waffen, die sollen weiterhin nach Hause dürfen. Dieser Entscheid fiel mit 97-76 Stimmen.
Das war der ganz aktuelle Bericht aus dem Bundeshaus von Nathalie Christen. Seit gestern wendet das Militärregime in Burma Gewalt an. Mönche und andere Demonstrierende werden verhaftet, verprügelt, Soldaten schießen auf sie. Es hat Tote gegeben, berichten Augenzeugen, und die Situation könnte jederzeit total eskalieren. Manfred Rist, Korrespondent der NZZ, ist seit gestern in Burmas größter Stadt Rangun, als einer der ganz wenigen ausländischen Journalisten, die im Land selber sind. Ich fragte ihn heute Morgen, wie er die Situation im Land seit seiner Ankunft erlebt.
Nun, ich bin am Abend angekommen und die Stadt war praktisch menschenleer, es war dunkel. Das hängt mit dem Ausgehverbot zusammen. Also am Mittwochmorgen hat ja die Regierung, das heißt die Militärjunta, ein Ausgehverbot und ein Demonstrationsverbot erlassen. Das ist dann über den Tag, also während des Mittwochs, nur teilweise eingehalten worden. Am Abend war es dann aber dunkel und sehr ruhig. Jetzt heute Morgen, also am Donnerstagmorgen, war es zunächst auch ruhig. Dann hat aber gegen Mittag hat eine gewaltige Demonstration stattgefunden. Da waren interessanterweise keine Mönche dabei, also es waren reine Zivilisten. Und ich schätze, das hat ungefähr 20.000 bis 30.000 Personen umfasst. Die Demonstration ist jetzt 3 Uhr Rangunzeit, 3:30 Uhr Rangunzeit noch im Gange. Und bis jetzt hat man Sicherheitskräfte eigentlich nicht gesehen. Die konzentrieren sich auf die Heiligtümer, das heißt auf die Pagoden und auf die Klöster, die sie umstellt haben.
Das heißt, die Demonstranten, die gehen durch die Straßen und werden von Polizisten oder Militär nicht belästigt?
Ich habe den Eindruck gewonnen, dass das Militär und auch die Polizisten völlig überfordert sind, weil der Demonstrationszug hat gewaltige Ausmaße erreicht. Ich schätze 3, 4, vielleicht 5 Kilometer. Er ist mit der Zeit immer mehr angeschwollen. Und die ganze Demonstration, die Protestaktion scheint mir hervorragend organisiert zu sein. Es ist gewissermaßen orchestriert. Man sieht Spruchbänder, man sieht Personen, die ganz offensichtlich in der Verantwortung stehen, die das Heft in die Hand genommen haben und an Wegkreuzungen dann jeweils spontan entscheiden, in welche Richtung weiter marschiert wird.
Sie sagen, es ist organisiert, die ganze Geschichte, orchestriert. Wer steckt dahinter? Weiß man das?
Mit Sicherheit stecken die Mönche, wenn ich so sagen darf, nicht mehr dahinter, weil man sieht praktisch keine mehr. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass die alle in den Klöstern festgehalten werden. Es gab auch Meinungen bzw. Äußerungen in die Richtung, die sagen, dass die Klöster durchsucht worden seien, dass einzelne Mönche festgenommen worden seien. Es sind zweifellos Studenten. Ich habe mit einigen gesprochen, das waren alle Studenten. Was aber interessant ist, der ganze Demonstrationszug hat mit der Zeit dann eben auch zunehmend die Zuschauer erfasst, die am Straßenrand zuerst neugierig zugeschaut haben, aber alle haben in die Hände geklatscht. Und auch aus den Fenstern hinaus lehnen sich die Leute in den Straßenzügen und es wird stark applaudiert, es wird die Nationalhymne gesungen, es wird Demokratie gefordert und die Freilassung von Aung San Suu Kyi.
Das heißt, das Volk kriegt Mut auf Demonstration.
Ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Demonstrierenden, vor allem die jungen Kerle, die sind sehr entschlossen.
Die Mönche werden, Sie haben es vorhin erwähnt, offenbar in den Klöstern festgehalten. Über das Schicksal weiß man nichts.
Da weiß man nichts. Ich habe nur gehört, dass einer der Mönche bei dieser Umstellung der Klöster ums Leben gekommen sei. Es wurden auch heute wieder Warnschüsse abgegeben. Ich habe das selbst gehört bei der Sule Pagoda, die liegt im Zentrum der Stadt. Diese Pagoden, also Heiligtümer, die sind abgeschirmt, die sind abgeriegelt, mit verrosteten Stacheldraht verhauen, sie sind umstellt und ich gehe davon aus, dass das einfach die Kalkulation war der Sicherheitskräfte, diese Heiligtümer abzuschirmen, aber die Straßenzüge waren heute, wie ich eben gesagt habe, in gewissermaßen frei begehbar.
Das waren Informationen von Manfred Rist, dem Korrespondenten der Neuen Zürcher Zeitung in Rangun. Die Volksrepublik China ist Burmas engste Verbündete, wichtigste Wirtschaftspartnerin und China hat bislang zu den Unruhen in Burma geschwiegen. Heute hat sich das geändert. Peter Achten.
Die Sprecherin des Außenministeriums, Jiang Yu, sagte heute an einer regulären Pressekonferenz in Peking wörtlich, Zitat, China ist extrem besorgt über die Situation im Nachbarland, Zitat Ende. Peking, so die Sprecherin weiter, mahne die Regierung von Myanmar zur Zurückhaltung. Dass China jetzt reagiert, zeigt, wie ernst die Lage ist. China nämlich hat große Wirtschaftsinteressen in Burma, vor allem Erdöl und Erdgas. Auch strategisch ist Burma für China außerordentlich wichtig, denn dank der exzellenten Beziehungen zu den burmesischen Militärs hat China Zugang zum Indischen Ozean. Destabilisierung in Burma ist mithin für China das schlimmstmögliche Szenario. Ob freilich China die in ihrer neuen Hauptstadt Naypyidaw verschanzten burmesischen Generäle zur Vernunft und zur Mäßigung bringen kann, ist beim aktuellen Stand der Dinge mehr als fraglich.
Im Süden Afghanistans sind 4 Mitarbeiter vom Internationalen Roten Kreuz IKRK entführt worden. Es handelt sich bei den Entführten um 2 Ausländer und 2 afghanische Kollegen. Die 4 verhandelten offenbar über die Freilassung eines Deutschen, der vor über 2 Monaten in Afghanistan entführt wurde. Fredrik Steiger, Sie sind zurzeit in der Hauptstadt Kabul. Was weiß man bis jetzt über die Hintergründe der Entführung?
Gestern Abend wurden die 4 IKRK-Leute zurückerwartet hier in der Hauptstadt Kabul. Sie waren unterwegs vom Zentrum von Afghanistan auf der Straße zwischen Kandahar und Kabul, eine Straße, die als ausgesprochen gefährlich gilt. Sie sollen in dieser Gegend gewesen sein, um eine vor 2 Monaten entführte deutsche Geisel abzuholen, heißt es, wobei die Angaben, ob die Geisel nun dabei gewesen sei, bei den IKK-Leuten oder nicht, sehr widersprüchlich beantwortet wird. Die 4 IKK-Leute sind aber hier in Kabul nicht angekommen. Es gibt keine Nachricht von ihnen. Es ist allerdings im Moment davon auszugehen, anders als zuerst gemeldet wurde, dass sich nicht bei den Entführern um die Taliban handelt, sondern eher um kriminelle Banden, die vermutlich Geld erpressen wollen.
Sie sagen, die Entführung hat möglicherweise keinen politischen Hintergrund, sondern einen kriminellen. Was könnte denn der Zweck sein, IKRK-Mitarbeiter, die ja als solche erkennbar sind, zu entführen?
Das IKRK ist hier in der Tat sehr respektiert. Es war schon im Land zu Zeiten des Bürgerkrieges. Es hat große Erfahrung hier und es hat Kontakt zu fast allen Kreisen im Land, auch zu Kreisen, die dem Taliban nahestehen. Das hindert aber kriminelle Gruppierungen oder einzelne Kriegsherren, die es immer noch gibt in dem Land, nicht daran, auch IKRK-Leute gefangen zu nehmen, denn Geiselnahmen sind hier einfach schlicht ein ganz großes Geschäft geworden, mit dem sich unter Umständen Millionen verdienen lassen, mit dem sich unter Umständen sogar, in Einzelfällen ist das passiert, Gefangene freipressen lassen. Und es werden auch Geiseln manchmal von einer Organisation zur anderen verkauft. Es ist auch jetzt denkbar, dass selbst wenn die Entführer der IKK-Leute jetzt kriminelle Gruppierungen, eine kriminelle Bande war, dass sie möglicherweise an die Taliban weiterverkauft werden, was natürlich die Freilassung viel, viel schwieriger machen würde, weil da auch noch eine politische Dimension hineinkäme.
Das heißt, für humanitäre Organisationen wird es immer gefährlicher in Afghanistan?
In diesen Tagen stellen sich fast alle die Frage, sollen wir hier noch bleiben oder sollen wir gehen? Das Arbeiten ist sehr, sehr schwierig geworden. Es ist nicht unmöglich geworden, aber sehr schwierig. Es ist mit großen Sicherheitsauflagen verbunden, selbst hier in der Hauptstadt selber. Und wenn jetzt sogar Vertreter des hoch angesehenen IKRK Opfer werden, werden wahrscheinlich gewisse Organisationen eher an einen Abzug aus Afghanistan denken, was für Afghanistan eine Katastrophe ist. Denn ein großer Teil der Infrastruktur hier, des Wiederaufbaus des Landes, kommt nur zustande dank maßgeblicher Hilfe von solchen internationalen Akteuren.
Unser Korrespondent Fredrik Steiger in Kabul. Die Personenfreizügigkeit mit der EU soll nicht dazu führen, dass die Lohn- und Arbeitsbedingungen in der Schweiz schlechter werden. Dazu gibt es die sogenannten flankierenden Massnahmen. Der Bund hat in den letzten anderthalb Jahren diese Maßnahmen genauer unter die Lupe genommen. Und das Resultat ist nicht sehr positiv. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Vor allem auf Baustellen in Hotels und Restaurants sind zu tiefe Löhne verbreitet. Priscilla Imboden.
Seit Einführung der Personenfreizügigkeit hält der Zustrom von Arbeitnehmenden aus der EU an. Das sei eine gute Sache, erklärt Bundesrätin Doris Leuthard.
Wir müssen froh sein um die Personenfreizügigkeit. Wir wären nicht mindestens in der Lage gewesen, den Bedarf an Arbeitskräften durch einheimische Arbeitskräfte abzudecken. Wir haben keine Tendenzen, dass eine Verdrängung von Schweizer Arbeitskräften stattgefunden hat. Und systematischer Lohndumping stellen wir auch nicht fest.
Systematisch vielleicht nicht, aber doch wurden in 8% der Kontrollen bei Branchen ohne Gesamtarbeitsvertrag und in 24% jener mit Gesamtarbeitsvertrag Verstöße festgestellt. Doch das sei eine akzeptable Quote, erklärt Serge Gaillard, Leiter des Bereiches Arbeit beim Staatssekretariat für Wirtschaft SECO.
Wir stellen fest, dass alle Kantone Kontrollorgane aufgebaut haben, dass kontrolliert wird. Wir stellen auch fest, dass die Kantone dann zusammen mit den Unternehmungen nach Lösungen suchen, wenn die Löhne nicht eingehalten werden. Das funktioniert relativ gut.
In 5 Kantonen hingegen müssen die Kontrollen verbessert werden. Das betrifft Freiburg, Basel-Stadt, Luzern, Thurgau und Solothurn. Am häufigsten wurden Verstöße auf dem Bau und im Gastgewerbe festgestellt. Weshalb in Branchen mit Gesamtarbeitsverträgen mehr Tieflöhne festgestellt werden, erklärt Serge Gaillard.
Vermutlich hat das damit zu tun, dass es in Branchen, wo das Risiko der Lohnunterbietung größer ist, auch Gesamtarbeitsverträge gibt. Dann muss aber auch berücksichtigt werden, dass dort, wo es Gesamtarbeitsverträge gibt, die Kontrollen einfacher ist. Dort gibt es Mindestlöhne, dort gibt es Sanktionen. Das gibt es in dieser direkten Form in Branchen ohne Gesamtarbeitsverträge nicht.
Deshalb ist erhöhte Aufmerksamkeit auf die Baubranche angesagt. Der Baumeisterverband hat den Gesamtarbeitsvertrag gekündigt. Ab dem 1. Oktober herrscht vertragsloser Zustand. Doch es werde auf dem Bau weiter kontrolliert, erklärt Serge Gaillard.
Es werden jetzt die Kantone die Verantwortung für die Kontrollen übernehmen. Ebenso wissen wir, welcher Lohn bezahlt werden muss. Kommt es aber zu Lohnunterbietungen, dann wird es etwas schwieriger, weil die Löhne nicht direkt durchgesetzt werden können. Der Staat kann die Betriebe nicht zwingen, diese einzuhalten.
Für Daniel Lampard, Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, schwächt dies die Umsetzung der flankierenden Massnahmen. Er wünscht sich mehr Kontrollen bei Temporäreinsätzen auf dem Bau.
Jeder dritte Temporäre, der dort kontrolliert wird, hat einen zu tiefen Lohn. Das ist natürlich bedenklich. Wir haben immer gesagt, Kantonen und beim Bund kontrolliert diese Branchen. Wenn ihr Missbräuche feststellt, entzieht die Bewilligungen. Es wurde bisher erst eine Bewilligung entzogen. Da sehen wir großen Handlungsbedarf.
Und deshalb will der Gewerkschaftsbund separat über die Bücher gehen. Im kommenden Monat will er eine Gesamtschau zur Tauglichkeit der flankierenden Massnahmen präsentieren. Dies, weil die Personenfreizügigkeit auf die neuesten EU-Mitgliedsländer Rumänien und Bulgarien ausgedehnt werden soll. Die Gewerkschaften werden diesen Schritt nur dann befürworten, wenn weiterer Druck auf die Löhne wirksam bekämpft werden kann.
Handys klingeln und piepsen im Zug, im Büro, zu Hause und manchmal leider auch im Kino. Ein Leben ohne Handy, für immer mehr Menschen ist das schlicht undenkbar. Zum ersten Mal zeigt eine Studie umfassend auf, wie die Menschen in der Schweiz die Mobiltelefonie benutzen. Das Ergebnis: der Handykunde ist ein eher konservatives Wesen. Beat Soltermann.
Mehrere Telekomunternehmen bieten in der Schweiz Mobiltelefonie an. Mit zahlreichen Abonnements versuchen sie, neue Kundinnen und Kunden für sich zu gewinnen. Doch diese Arbeit ist eine Knochenarbeit. Der Grund: die Handybesitzer sind hierzulande nur selten bereit, ihren Anbieter zu wechseln. Laut einer Studie des Bundesamts für Kommunikation BAKOM haben dies 3/4 von ihnen noch gar nie getan. Nur gerade ein Drittel hält einmal im Jahr Ausschau nach einem besseren Angebot, um dann in den meisten Fällen nichts zu machen. René Dönny, beim BAKOM für die Studie verantwortlich, erklärt sich diese Treue so.
Die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten sind sehr zufrieden mit ihren Mobilfunkanbietern, mit den Produkten, mit der Qualität sind sie zufrieden, sie sind auch mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis zufrieden.
Gerade der letzte Punkt, der Preis, mag überraschen. Immerhin sind es im Schnitt 62 Franken, die jeder Kunde pro Monat für mobile Kommunikation ausgibt. Nicht nichts, aber für viele offenbar auch nicht so viel, dass ein Wechsel zu einem anderen Anbieter dringend angezeigt wäre. Die Anreize sind für viele zu gering.
Man muss wahrscheinlich auf der Diensteebene einiges bieten, vielleicht auf der preislichen Ebene, aber der Unterschied in Preisen müsste wahrscheinlich recht groß sein, dass die Leute auch gut darauf reagieren.
Und deshalb bleiben die Mobiltelefonierer im Zweifelsfalle bei ihrem Anbieter. Da weiß man, was man hat. Doch nicht nur das. Die eher konservative Seite der Handykundschaft offenbart sich auch in anderen Bereichen, etwa beim Einsatz der portablen Telefongeräte.
Das Handy ist SMS, ganz stark, es ist Telefonieren und es ist noch etwas MMS. Sonst, neue Dienste sind noch recht stark unterentwickelt, würde ich mal sagen, oder wenig bekannt und werden auch noch wenig genutzt.
Neue Dienste, dazu gehören zum Beispiel Handy-TV oder Instant-Messaging oder Navigationssysteme. Diese kommen laut Studie zwar bei einigen Technologiefans gut an, die große Masse ist aber eher zurückhaltend. Vor allem, weil sie den Nutzen dieser Dienste nicht oder noch nicht erkennt. Noch eher als auf neue Dienste setzt die Handykundschaft deshalb auf Bewährtes, wie etwa den Festnetzanschluss. Einen solchen würden rund 40% selbst dann noch behalten wollen, wenn Mobil- und Festnetz Anschluss gleich teuer wären, aus praktischen, aber auch aus sentimentalen Gründen.
Festnetz, das sind Familienanschlüsse, das sind Breitbandanschlüsse. Die Leute sehen den Nutzen darin, sie wollen diesen Anschluss nicht aufgeben. Das ist auch der Anschluss, der im Telefonbuch erscheint. Da wird man gefunden damit. Und die Mobilkommunikation, das sind Zusätze.
Deshalb dürfte das Festnetz wohl auch in Zukunft zur Grundversorgung gehören und nicht so schnell durch die Mobiltelefonie ersetzt werden. Denn die Studie macht deutlich, Telekom-Kundinnen und Kunden sind weniger flippig, als sich dies die Telekom-Branche manchmal wünscht.
Beat Soltemann,